Herr, segne an uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, wir haben vorhin aus dem Timotheusbrief gehört. Timotheus und Titus sind Sammlungen von Regeln und Anweisungen für Amtsträger in den Gemeinden. In diesen Briefen hat eine spätere Generation im Namen des Paulus zusammengefasst, was er über das Leben der Gemeinde gesagt hatte. Timotheus war langjähriger, enger Mitarbeiter des Paulus. So schreibt es als Einleitung Jörg Zink in seiner Übertragung der guten Nachricht. Jörg Zink bringt viele Dinge einfach anders auf den Punkt. Und so dachte ich, ja, das sage ich euch jetzt einfach mal so weiter. Wir haben vorhin den Timotheus aus dem 1. Timotheus 1 gehört, in der Luther-Übersetzung. Und ich habe jetzt mal die Einheitsübersetzung dazu, damit der Text noch mal so ganz dicht bei uns ist. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich ihn früher lästerte, verfolgte und verhöhnte. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. So übergroß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Ersten seine ganze Langmut beweisen konnte. Zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen, dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Da kann man eigentlich nur einstimmen. Und wenn ich so nachdenke, in welch ruhigen Bahnen ist doch mein Leben verlaufen? Das ist mein erster Gedanke bei dem Text. Hineingeboren in eine doch immerhin christlich geprägte Welt, natürlich als Säugling getauft, aufgewachsen in selbstverständlicher Nähe zur Gemeinde, geprägt von der Frömmigkeit der Mutter, die mit viel Gesang und einer liebevollen Grundhaltung zu den Menschen in meiner Erinnerung gegenwärtig ist, einem Vater, der die Gemeinde an erster Stelle sah und die christliche Haltung auch gegenüber dem Staat nicht verschwieg, beheimatet in der Jugend- und später Studentengemeinde, später dann kirchlicher Fernunterricht, um dem wahren Glauben auf die Spur zu kommen, von dem Beauftragten der Landeskirche viel später zum eigenen Glauben befragt, als Prädikantin zugelassen und ins Amt eingesetzt. Da gab es auch Brüche, unebene Wege, gefühlte Gottesferne. Da gab es immer wieder Fragen und Suchen und Vergleichen. Wer bin ich? Was tue ich? Und warum lässt mich dieser Jesus nicht los? Ein Damaskus gab es nicht für mich, keine dramatische Bekehrung. Es gab keine äußerliche Erblindung, damit das innere Auge besser sehen kann. Menschen sind es gewesen, die mich mitnahmen, die mir durch ihr eigenes Zeugnis einen Zugang zum Christsein eröffneten, mich forderten und förderten, Freunde, Pfarrer, Kirchenmusiker, Chorsänger. Soll oder muss ich jetzt Paulus beneiden? Beneiden um seine Erlebnisse, beneiden um die Größe seiner Schuld? Denn es ist desto größer geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. So steht es im Text. Soll ich ihn beneiden um das, was erst im Gegensatz von Sünde und Schuld zu Gnade und Vergebung wirklich deutlich wird und erst so den wirklichen Reichtum erschließt? Kann nur ein vorbildlicher Sünder Vorbild werden im Glauben? Muss ich auch darin der Erste sein? So wie der verlorene Sohn ja auch wiedergefunden wurde und zurückkehrte und reich belohnt und beschenkt war. Gilt nur der Sprung vom Verfolger zum Verkünder, vom Feind zum Apostel, vom Gegner zum Bekenner? Was ist mit den vielen, die kein besonderes Amt in der Kirche haben? Haben wir weniger Grund, Jesus Christus dankbar zu sein, weniger Anlass, Gott, dem ewigen König, Ehre und Preis zu singen? Das sind Fragen. Ist das eine mehr und das andere weniger wert? Ich habe gelernt, ein Prediger soll nicht über sich selbst reden. Schon gar nicht, wenn er sich selbst als Beispiel, als Muster, gar als Vorbild hinstellt. Aber das sei mir ferne und das war auch dem Paulus ferne. Der Paulus, der hat so persönlich, so eindringlich, so bewegend über sich selbst geschrieben, dass das einfach nur begeistert. Zweierlei, so scheint mir, bewegt ihn, von sich selbst zu schreiben. Wes des Herz voll ist, geht der Mund über. Diesen Satz kennen wir, so sagt es der Volksmund. Sein Herz war voll und er musste so reden. Seine Dankbarkeit ist so groß, dass er gar nicht anders kann, als von dem Grund für seine Dankbarkeit zu sprechen. So ganz persönlich und aus eigener Erfahrung, genauso wie mit den geprägten gottesdienstlichen Worten am Ende dieses Abschnitts. Dem einzigen, unsichtbaren Gott sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Das kommt bei Paulus aus dem Herzen. Dass Jesus Christus selbst ihn, der ja wirklich ein erbitterter Gegner der ersten Christenheit, voll Hass und Zorn und damit auch ein Feind des Herrn selbst war, dass ausgerechnet er, von dem es in der Apostelgeschichte heißt, er schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, er, dem das Christentum nicht gut war, der sich dagegen auflehnte, dass er in dieser Situation dann doch vom Verfolger zum Bekenner wird. Ist schon etwas Besonderes. Und dass ausgerechnet er aufgehalten wird auf seinem Weg, eigentlich von der Gnade Gottes überwunden, angenommen von Jesus Christus und von denen, die er verfolgte, auch. Nicht nur von Christus, auch die er verfolgt hat, haben ihn dann angenommen. Eine irre Geschichte. Das alles ist nicht nur persönliche Erfahrung, nicht allein Grund zur eigenen Dankbarkeit, sondern Wort des Glaubens. Und es ist Vorbild. Nicht Paulus ist Vorbild, weder als Lästerer, Verfolger und Frevler, noch als Stärker und Treuer in seinem Amt, als Starker und Treuer in seinem Amt, sondern das, was Christus tut an Paulus, das ist Vorbild. Und so steht es in dem Text: Darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, nicht als Vorbild. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn, so will es der Apostel wohl ganz deutlich machen, wenn dieses Handeln Jesu Christi an ihm Vorbild ist, wie sollte ich dann zweifeln, dass Jesus Christus auch mich annimmt? Warum sollte ich daran zweifeln, dass er auch mich selig macht, mir wie dir Barmherzigkeit widerfahren lässt, mir und dir gnädig ist, hin zum ewigen Leben? Und nur so kann sich auch Paulus nur erklären, dass Jesus Christus sogar ihm gnädig gewesen ist. Sünde, das ist ein Begriff, den wir in unserer Zeit nur noch schwer fassen können. Sünde, wer ist sündig? Was ist Sünde überhaupt? Sünde, das ist Trennung von Gott. Uns selber so sein zu wollen wie der, der allein Gott ist. Und Vergängliches an die Stelle dessen setzen, der der Unvergängliche ist. Und anderen gehorchen als dem ewigen König. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus es selbst: Es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Sünden begehen, Sünder sein, das ist getrennt sein von Gott. Boah, ganz schön heftig. Aber wir erinnern uns an diese eine Geschichte, als man eine Frau zu Jesus brachte, die die Ehe gebrochen hatte und ihn fragte, ob man sie dem jüdischen Gesetz entsprechend steinigen solle. Da antwortete er: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und alle wandten sich ab und gingen fort. Niemand kann sich freisprechen von dem, was die Bibel Sünde nennt, von Selbstgerechtigkeit und Kleinglauben, von Egoismus und Selbstüberschätzung, von Unachtsamkeit gegenüber dem Nächsten und Schuld im Umgang mit dem Mitmenschen. Und wir in unserer Zeit können uns dabei nicht mal auf Unwissenheit berufen, so wie der Paulus. Allesamt Sünder, das gilt, aber es gilt eben auch das, was im Römerbrief noch folgt, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Darauf bezieht sich das alle. Alle werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wenn das so ist, wenn auch ich zu den Begnadigten gehöre, zu denen, mit denen Gott Geduld hat und zu denen, denen er Menschen schickte, die einen neuen Anfang machten und neue Wege zeigten. Wenn das so ist, warum sollte er mich nicht auch stark machen und mich für treu erachten? Das ist nur schwer zu fassen und zu verstehen. Ich verstehe es besser, wenn ich es so höre. Mir etwas zutrauen, dir etwas zutrauen und mir ein Amt geben, genauso wie dir. Eine Aufgabe, einen Platz in der Gemeinde, an dem ich diese Aufgabe erfüllen kann. Ohne die Stärke, die er gibt, bekomme ich jedenfalls nichts zustande. Und ohne dass er mir etwas zutraut, werde ich mir auch selbst nichts zutrauen. Ohne dass er es will, werde ich keine Aufgabe erfüllen, kein Amt ausüben können. Ja, was ist ein Amt? Das wäre dann die nächste Frage. Ein Amt ist nicht nur das auf der Kanzel stehen oder einen Kindergottesdienst als Gemeindepädagogin leiten. Ein Amt ist das, was mir Gott an die Hand gibt, wo er mich auffordert, etwas zu tun. Das Amt des Beters fällt mir dort ein. Das Amt dessen, der Gespräche führt, immer unter dem Bewusstsein, dass Jesus Christus uns mit Gnade begegnet. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Vielleicht kennen Sie diesen Satz. Vielleicht kennt ihr es, dass die Lebenslinien mal so verlaufen und einmal hier und mal dorthin treiben. Paulus, der Apostel, der große Briefschreiber, ist dafür selbst ein vielleicht das beste Beispiel. Sein Weg war auch nicht gerade und eben, und er musste viel lernen und viel erfahren. Und nun, ich danke unserem Herrn Jesus Christus. Er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Er traut mir etwas zu und gibt mir eine Aufgabe. Er tut das für mich, der ich als Kind getauft wurde und hineingewachsen bin in die Gemeinde Darin ist mir seine Barmherzigkeit widerfahren. Trotzdem habe ich nicht nach seinem Willen gelebt, obwohl ich im Glauben erzogen wurde, obwohl ich es besser weiß. Auch dein Lebensweg oder deiner ist nicht immer gerade und sicher nicht immer zu 100% Gottes nah. Aber umso reicher ist die Gnade unseres Herrn geworden. Immer wieder hat er Glaube und Liebe gezeigt und geweckt. Wahr ist es und wert, darauf zu vertrauen, dass Christus Jesus in unsere Welt gekommen ist, um die zu retten, die von Gott getrennt lebten und leben. Dazu gehöre ich auch, genauso wie du, dessen bin ich mir sicher. Da schließe ich mich nicht aus und jeder in der Bank wahrscheinlich auch nicht. Seine große Barmherzigkeit gilt uns allen. Eine Barmherzigkeit, die von Gott kommt, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren. Ihm, der allein Gott ist und uns hier an diesem Sonntag in dieser Kirche zusammensitzen und feiern lässt, ihm sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.